Letztes Mal haben wir eine Predigt gehört über das Richterbuch. Und der letzte Satz aus dem Richterbuch hat so sehr charakteristisch das gesamte, die gesamte Episode, die gesamte Zeit zusammengefasst. Das war Richter 21, Vers 25. Und da hieß es: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Klingt so ein bisschen nach Anarchie, nach Orientierungslosigkeit, nach Selbstbestimmtheit und Individualismus. Ja, und so lebt das Volk Israel, das in das von Gott geschenkte Land hineingekommen ist, wo Gott vor sie her die Feinde vertrieben hat, diejenigen aus dem Land vertilgt hat, die seit Jahrhunderten sich gegen Gott gestellt haben und Gott geduldig gewartet hat. Aber die Menschen dort vor Ort waren weiterhin stur gegen Gott. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt, sodass Gott über sie das gerechte Urteil sprechen musste und sie aus dem Land vertilgen musste. Ja, und dieses Land hat er dann dem Volk Israel gegeben. Jetzt wohnt dieses Volk Israel in diesem Land, das ihnen geschenkt wurde von Gott, das verheißen wurde denjenigen, die ihm vertrauen, und hat die eine oder die andere Schwierigkeit mit den Nachbarn, aber Gott führt sie immer durch. Gott erhält sie, Gott leitet sie. Aber die Menschen tun sich schwer zu erkennen, wie Gott sie führt. Und da lesen wir 1. Samuel Kapitel 8. 1. Samuel Kapitel 8. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abija. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Dieses Wort aber missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach: Das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen. Und damit sie sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter aber wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen und eure Esel nehmen und sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eurer Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören. Das Volk aber weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Da nun Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel: Geht hin, jeder in seine Stadt. Ja, diese Geschichte handelt in einer Zeit, in der Israel schon 20 Jahre Ruhe und Frieden hatte, von seinen Feinden nicht mehr angegriffen wurde, und in einer Zeit, in der Samuel das Volk auf Gottes Wort aufmerksam machte, Samuel, der Richter, ging von Ort zu Ort und belehrte das Volk und opferte und sprach Recht und Ordnung nach dem Gesetz Gottes, das er Mose gegeben hatte. Aber das Volk, das Einkommen und Auskommen hatte, das in Ruhe lebte, empfand das nicht als erfüllend. Warum war das so? Ja, wir sehen das an dem Verhalten der Söhne von Samuel. Sie hatten keine Beziehung zu ihrem Schöpfer. Sie hatten keine herzliche Verbindung zu ihrem Gott, zu Yahweh. Sie haben die Gottesdienste genutzt, um ihre Macht auf andere auszuüben. Gerade diese Söhne, die Samuel eingesetzt hatte in Beersheba. Sie beugten das Recht. Sie hatten nur ihren eigenen Vorteil im Sinn. Und eigentlich wundert uns das auch nicht. Uns als neutestamentliche Leser, die wir uns jetzt schon eine Weile mit der alttestamentlichen Geschichte, der Geschichte des Volkes Israel auseinandersetzen, ist das keine außergewöhnliche Entwicklung, stimmt's? Es war zu erwarten, dass die Geschichte sich so entwickelt. Warum? Weil sie in der Vergangenheit, Gott sagt es selbst, sie haben es schon immer so getan. Sie haben sich schon immer von mir abgewendet. Sie haben schon immer nicht auf mich hören wollen. Ja, böse zu sein und sich von Gott abzuwenden, könnte man fast so betiteln, als es gehörte zum Volksbrauch. Leider. Und was sie aber auch machten, sie versuchten, als auserwähltes Volk Gottes, die Macht ihres Gottes, die nur sie in ihrem Volk verspürten oder positiv erlebten und nicht die anderen Völker, dass sie versuchten, diese Macht Gottes für sich zu instrumentalisieren, für ihre eigenen Zwecke einzunutzen. Das Alleinstellungsmerkmal, dass sie von einem Gott geführt wurden und nicht von Götzen abhängig sein mussten, sondern von einem lebendigen Gott geleitet werden, der Macht hat, der Kraft hat, der agiert, der eingreift in das Leben. Diese Macht versuchten sie für sich zu benutzen. Gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte in 2. Mose 16. Da gibt Gott ihnen, als sie noch unterwegs waren in der Wüste, diese Samenkörner vom Himmel herunter, dieses Manna. Jeden Tag in ausreichender Menge, so dass sie sich sammeln konnten. Und Gott hat mehr gegeben als nötig, hat ihnen aber gesagt: Nehmt nur das, was ihr mit eurer Familie für diesen einen Tag braucht. Was machen viele? Sie sammeln mehr. Ach, lass noch mehr nehmen. Warum? Nur so ein bisschen. Horten wir für spätere Zeiten. Oder ich habe mehr als der andere. Ich weiß nicht, aus welchen Beweggründen, aber sie haben sich mehr angeeignet von dem, was Gott ihnen gegeben hat, für ihre eigenen Zwecke. Oder nehmen wir 2. Mose 32. Gott führt sie mit seiner Macht aus Ägypten heraus und holt den Mose auf den Berg, um mit ihm zu sprechen. Mose bleibt ein bisschen länger dort. Gott hat mit ihm sehr viel zu bereden. Und das Volk sollte warten. Nein, sie wollen nicht auf Gott warten, bis er Mose wieder hinunterschickt. Sie wollen selbstbestimmt handeln. Sie sammeln all ihren Schmuck zusammenschmelzen, es einbilden, ein goldenes Kalb daraus und sagen, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Sie nehmen die Ehre von Gott weg und legen diese Ehre auf etwas, was sie selbst geschaffen hatten, um hier weiter voranzugehen aus eigener Kraft. Ja, dann in 4. Mose 14 haben wir ein weiteres Beispiel. Sie kommen nach einer langen Wüstenwanderung endlich an die Stelle, wo Gott ihnen sagt, so jetzt könnt ihr, habt ihr das Land Kanaan vor euch, schickt 12 Kundschafter aus. Und wir kennen die Geschichte. Ja, da waren 2 positive und 10 negative unterwegs. Die 10 negativen kommen zurück und wiegeln das ganze Volk auf, sodass Mose, Aaron und auch Josua und Kaleb fast gesteinigt werden, dass sie des Todes bedroht oder an ihrem Leben bedroht werden. Und Gott sagt, ihr dürft nicht mehr hinein. Sie haben Gott nicht vertraut, sie dürfen nicht mehr hinein. Und jetzt machen sie erst recht das, was Gott nicht will. Ach, wenn wir nicht hinein dürfen, dann nehmen wir uns jetzt die Verheißung, die du an die ausgesprochen hast, die dir vertrauen, und gehen jetzt hinein. Also sie wollten eigenmächtig Gottes Zusage für sich in Anspruch nehmen und das Land auf eigene Faust erobern. Jetzt, wo Gott sagte, nein, ihr dürft nicht mehr. Und wir kennen die Geschichte, das ging mächtig schief. Und Gott musste mit ihnen noch weitere 40 Jahre Runden durch die Wüste drehen. Und auch jetzt hier in dem Buch Samuel in Kapitel 4, das ist die Geschichte, die hier voranging, der Situation mit Samuel. Sie geraten in einen Kampf gegen die Philister und merken, sie verlieren. Und dann kommen sie auf die Idee, lasst uns doch die Lade Gottes aufs Schlachtfeld holen. Dann werden wir siegen. Sie nutzen den Ort der Begegnung mit Gott wie einen Talisman, der ihnen Glück bringen soll, der unabhängig von Gottes Führung einfach die Macht Gottes zu ihren Zwecken einsetzen soll. Und dieses Gottes Macht für sich beanspruchen, das ist hier ein großes Problem, das in dem Volk zur Gewohnheit geworden ist und das dazu führt, dass sie einfach nicht mit Gott zufrieden sind. Obwohl Gott ihnen so viel gibt, sind sie nicht zufrieden. Und wir sehen hier einen Grundsatz, der auch heute genauso noch gilt. Wenn du an Gottes Gaben interessiert bist, anstatt an Gott, dann wird der Zeitpunkt kommen, an dem werden dir seine Gaben nicht reichen. Du wirst unglücklich werden. Es wird dir nicht reichen, was Gott dir gibt. Du wirst nach mehr suchen. Du wirst versuchen, Gottes Kraft und Gottes Gaben, Gottes Macht noch irgendwie mehr in dein Leben hineinzukriegen. Aber das Problem ist, dass das menschliche Herz selbstsüchtig ist. Und dass die Ursache dieses Problems nicht gelöst ist, wenn die Beziehung zu Gott nicht da ist. Wenn du nur das möchtest, was er gibt, aber nicht ihn liebst von ganzem Herzen, dann ist schon allein diese Haltung eine selbstsüchtige Haltung. Und aus dieser Haltung heraus wirst du nicht zufrieden sein. Es gibt ja dieses Sprichwort, Reiche sind nie zufrieden, sie wollen immer mehr haben. Das hat mit Reichtum allein nichts zu tun, sondern mit der Selbstsucht des Herzens hat das etwas zu tun. Und genauso geht es auch Menschen, die sich Christen nennen und von Gott Gaben empfangen möchten, ohne seine Führung zu haben. Ja, es ist wirklich leicht, dass du dich auf die guten Dinge in deinem Leben verlässt, dass du von Gott Gesundheit in Empfang nimmst, eine gute Beziehung zu anderen Menschen, Erfolg oder Frieden. Aber wenn deine Beziehung oberflächlich zu Gott bleibt oder vielleicht sogar ganz fehlt, dann werden auch die besten Gaben für dich nicht mehr genügen. Dein Herz wird sehr bald eine Leere spüren und du wirst dich immer weiter von Gott entfernen. Stell dir mal bitte folgende Fragen. eine Frage in Bezug auf deine Motivation, warum du arbeitest oder warum du dienst. Arbeitest du, um Gott zu ehren? Oder nutzt du deinen Einfluss, um deine eigenen Ziele zu erreichen, deine eigenen Interessen zu verfolgen, vielleicht sogar auf Kosten anderer? Glaubst du vielleicht, Gott manipulieren zu können, indem du etwas Bestimmtes tust, damit du seinen Segen empfängst? Oder zweite Frage, nimmst du Gottes Gaben, wie zum Beispiel seine finanzielle Versorgung, als tägliches Geschenk an? Oder sammelst du ungeduldig und gierig, weil du befürchtest, Gott könnte morgen nicht mehr für dich sorgen? Dritte Frage. Fragst du nach Gottes Willen, anstatt Gottes Segen oder seine Macht, wie beim Volk Israel, wie so ein Talisman einzusetzen? Jetzt werde ich beten, jetzt wird etwas Besonderes passieren. Jetzt werde ich was besonders Gutes kriegen. Jetzt werden meine Ziele erreicht. Es ist wirklich fatal, Gottes Macht zu beanspruchen, ohne sich ihm unterordnen zu wollen. Ja, das Volk hier in dieser Situation, es will einen König. Ja, wir sehen in Vers 4 und Vers 5, dass sie zu Samuel kommen und ihn bedrängen. Und als Anlass für diese Frage nehmen, ja, deine Söhne wandeln nicht so wie du. Ja, sie haben recht. Die Söhne wandeln nicht so wie du. Die Söhne wandeln nicht im Namen des Herrn, nicht nach den Geboten Gottes. Und das ist ein Beispiel dafür oder ein Fingerzeig für uns, dass wir aufpassen sollten, wie wir wandeln, damit wir nicht dem anderen einen Anlass geben, sich aufgrund unseres Fehlverhaltens irgendwas zum Vorwand zu nehmen. Es gibt genügend Menschen, die sagen, ach, die Christen, guck doch mal an, wie sie leben. Ach, guck dir mal diese Gemeinde an. Ach, guck dir mal diese Familie an. Ach, übrigens, dieser Arbeitskollege, er sagt, er ist Christ. Wie kann das denn sein? Das war das Problem, dass diese Söhne von Samuel verursacht haben. So wie sie gewandelt haben, haben sie dem Volk einen Anlass gegeben, zu meckern. Das war das Problem der Söhne. Aber das ganze Volk lebte in dieser Herzenshaltung gegenüber Gott. Das war nur ein Vorwand. Und sie kommen zu Samuel und wollen, dass Samuel einen König über sie setzt. Einen König nach der Weise aller Heidenvölker. Wenn wir in 5. Mose Kapitel 17 lesen, dann wissen wir, Gott hat dem Volk Israel schon in seinen Geboten angegeben, wie er sich ein Königtum vorstellt. Also Gott hatte kein Problem mit einem König. Gott hatte kein Problem damit, dass das Volk Israel einem König dient. Aber er hatte eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie dieser König sein sollte. Und dieser König sollte Gott in allem dienen. Er sollte das Volk zu Gott hinführen. Er sollte wie ein Vasall sein, ein König, eine Aufgabe hat, das Volk zum wahren König zu führen, zu Gott. Samuel missversteht das hier und vermutet oder denkt, dass das Volk keinen Richter haben will wie ihn, sondern einen anderen König haben will. Aber Gott sagt ihm, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist ein anderes. Aber lasst uns einmal, um das zu verstehen, vergleichen, was Gott laut 5. Mose 17, da könnt ihr gerne reingucken, 5. Mose 17 ab Vers 14 bis 20, da steht's drin, wie Gott sich einen König vorstellte und was das für ein König sein sollte, dass sich das Volk Israel hier gewünscht hat. Ja, wir haben zum Beispiel in Vers 15 in diesem besagten Kapitel beschrieben, dass die Herrschaft des Königs aus Gottes Wahl und seinem Segen kommen soll, nicht aus menschlichem Ehrgeiz oder Machtergreifung. Die Quelle der Legitimität, also die Einsetzung dieses Königs, sollte von Gott aus erfolgen. Bei den heidnischen Königen wie das Volk Israel das hier wollte, da wurden die Könige nach ihren Erfolgen eingesetzt. Wer hat die besten Kriegsführungen gehabt? Wer hat die besten Schlachten oder die heftigsten Schlachten gewonnen? Wer hat am meisten militärisch erobert? Oder wer kommt durch in den ganzen politischen Intrigen? Wir sehen in 5. Mose 17, Vers 16, dass der König nicht viele Pferde oder Kriegswagen sich anschaffen sollte, um sich nicht auf seine militärische Stärke zu verlassen. Bei den heidnischen König war das aber genau der Punkt, in dem sie ihre Macht bewiesen. Militärische Präsenz. Die Stärke, die Größe und die Schlagkräftigkeit, die Schlagkraft einer Armee, das war das, worauf sich ein heidnischer König fokussierte. Macht, Ruhm und Ehre. Ja, oder nehmen wir Vers 17. Da heißt es, der König, den Gott sich vorstellt, soll sich keine großen Reichtümer ansammeln, um nicht hochmütig zu werden. Der heidnische König hat genau das aber gemacht. Er hat sich Reichtum angesammelt, in der Regel sogar durch Ausbeutung oder Tributzahlungen von unterworfenen Völkern oder eroberten Gebieten. Dann sagt Gott über den König, wie er ihn sich vorstellt, in Vers 17 weiter, dass er nicht viele Frauen nehmen soll, damit er nicht von Gott weggeführt wird, dass er nicht von Gott abgelenkt wird. Das, was die Israeliten damals bei ihren Königen gesehen haben, waren Harems. Viele, viele Frauen. Politisch motivierte Ehen, um die Gebiete zu vergrößern, den Machteinfluss zu erweitern. Ja, und eins der wichtigsten Dinge, Gott wollte, dass dieser König, Vers 18 und 19, Gott wollte, dass dieser König unter seiner Herrschaft steht, dass er demütig ist und dass er sich an Gottes Wort ausrichtet, dass es ein gelenkter, ein geleiteter König ist. Bei den heidnischen war genau das andersrum. Die heidnischen Könige wurden in der Regel von ihren Völkern wie Götter verehrt. Wie ein Gott, der spricht und alles muss so passieren. Selbst Tempelrituale wurden für die göttlichen Könige durchgeführt. Gott wollte, dass der König das Gesetz Gottes gut kennt. Er sollte es täglich lesen, er sollte es befolgen, damit er das Volk gerecht lehren, gerecht leiten kann. Wenn ein heidnischer König selber sich als Gott sieht, dann will er nicht geleitet werden, dann möchte er nicht von anderen lernen, dann möchte er selbst bestimmen, dann möchte er selbst sagen, wo es lang geht und wo gerade sein Gefühl hingeht. Dann sagt Gott, der König, in Vers 20, der König soll nicht herrschen, er soll sich nicht selbst erhöhen, sondern er soll seinem Volk in Gerechtigkeit dienen. Der König soll ein Diener sein, er soll im Auftrag Gottes für das Volk da sein, einen Dienst am Volk ausführen. Stellt euch mal einen heidnischen König vor, der dient. Das geht nicht. Das sind Herrscher, die lassen sich bedienen und sich feiern und sich groß machen. Sie nutzten ihre Macht, um ihre persönlichen Privilegien, ihren persönlichen Ruhm zu erlangen. Ja, alles in allem, Gott stellte sich einen König vor, der sein Vertrauen ganz und gar auf Gott selbst setzt und der sich nicht auf irdische Machtmittel wie Reichtum oder Militär stützt. Genau die Dinge, die das Volk aber bei anderen heidnischen Königen gesehen hat. Und wir müssen hier schlussfolgern, dass die Forderung des Volkes Israels hier in 1. Samuel 8 zeigt, dass sie sich nicht für einen König nach dem Maßstab Gottes interessieren. Das uns zeigt, dass sie einen Herrscher wollen, der ihre menschlichen Erwartungen von Macht und Größe erfüllt. Schauen wir hier in Vers 6 und Vers 7, wie Gott das sieht. Gott sagt, sie verwerfen nicht dich, sondern sie verwerfen mich. Es ist nicht einfach nur eine Entscheidung, eine andere Art von politischer Führung zu haben. Wir wollen jetzt keine Richter mehr haben, sondern wir wollen eine Monarchie haben. Es geht hier nicht um eine politische Entscheidung, es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass sie ihren obersten König, Jahwe, Gott, der Himmels und der Erde, dass sie diesen König ablehnen und sie einen König haben wollen nach heidnischer Vorstellung. Sie haben es schon immer so gemacht, sagt Gott. Sie haben Gott verlassen und haben anderen Göttern gedient. Und es gibt einen Propheten, der offenbart, wie Gott in dieser Zeit das bewertet hat. Das ist Hosea, der schaut zurück in seiner Prophetie und Gott spricht durch Hosea und sagt, wie er genau diese Situation bewertet hat. In Hosea 13, ab Vers 4, lass uns da mal lesen. Ich aber, der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her und außer mir kennst du keinen Gott. Und es gibt keinen Retter als mich allein. Ich habe mich deiner angenommen in der Wüste, im dürren Land. Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, überhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Da wurde ich gegen sie wie ein Löwe und lauerte wie ein Panther am Weg. Ich überfiel sie wie eine Bärin, der man die Jungen geraubt hat, und zerriss ihnen den Brustkasten und fraß sie dort wie ein Löwe. Die wilden Tiere zerrissen sie. Das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Wo ist denn nun dein König, dass er dir helfe in allen deinen Städten, und wo sind deine Richter? Denn du hast ja gesagt, gib mir einen König und Fürsten. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn wieder weg in meinem Grimm. Bis hier die Einschätzung, die Gott hatte. Sie wollten Gottes Hilfe nicht. Sie wollten seine Führung nicht. Und Gott sagte in seinem Grimm, in seinem Zorn, hier habt ihr einen König. Und das zeigt uns ganz deutlich, dass wir diese Stelle aus 1. Samuel 8 auch so verstehen müssen, dass Gott sie dahin gibt in ihre Sünde. Dass es nicht so ist, dass Gott einverstanden ist damit, dass sie sich jetzt einen heidnischen König wünschen. Es ist nicht so, dass Gott damit sagt, dass er zu Samuel sagt, höre doch auf ihre Stimme, mach alles so, wie sie es wollen. Und Gott damit meint, jawohl, es ist alles gut, es ist alles nach meinem Plan, es ist alles nach meinem Willen, ich segne sie dabei. Nein, es ist anders. Gott hat sie gewarnt. Gott hat sie so oft gestraft durch andere Völker. Aber sie wollen nicht auf ihn hören. Und jetzt gibt Gott sie in ihre Sünde dahin. Sollen sie diesen König haben? Aber Samuel, sag ihnen, was passieren wird. Ja, mich erinnert das so sehr an die Situation, die Jesus einmal erlebte, als er vor Jerusalem stand und traurig auf diese Stadt blickte und sagte, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine hätte Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Gibt es nicht auch in unserer heutigen modernen deutschen Gesellschaft den Trend, dass sich jeder selbst der Nächste ist? Dass der Individualismus so hochgehalten wird nach dem Motto, jeder soll seinen eigenen Weg gehen, werde doch selig nach deiner eigenen Fasson. Mach doch das, was für dich gut ist, was dir gefällt. Dieser Trend, er verachtet Gottes Maßstäbe. Die Gesellschaft möchte immer weniger von Gott geleitet werden. Sie möchten selbstbestimmt leben. Jeder sucht das Glück, wo er es möchte. Und die Worte Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also ich bin der einzige Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Worte, sie haben in der heutigen modernen christlichen westlichen Welt kaum noch Wert. Wie ist das bei dir? Was zählt Gottes Wort bei dir? Vor allem, wenn es herausfordernd und unbequem wird. Ja, der nächste Predigtpunkt, den habe ich überschrieben mit dem Zitat aus Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Gott sagt Samuel, er soll ihnen die Konsequenzen ihres Verlangens vor Augen halten. Weil dieses Verlangen nach dem heidnisch geprägten König ja nicht nur einfach eine politische Entscheidung widerspiegelt, sondern eben diese tiefe Abneigung, diese tiefe Ablehnung gegen Gott als souveränen Herrscher. Ja, sie wollen seine Führung nicht. Sie wollen sich stattdessen auf Menschen verlassen. Sie wollen seine offensichtliche Hilfe, die sie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten erfahren haben, einfach nicht wertschätzen. Und deshalb gibt Gott sie in ihre Sünde und in ihre Gottesverwerfung hin. Er sagt, ihre Söhne, die werden jetzt dann auch von diesem König eingezogen werden. Sie werden einem egoistischen Menschen Militärdienst gegenüber leisten. Sie werden sich um ihn allein kümmern. Eure Töchter wird er wegnehmen und wird sie zu seinen Mägden machen. Und sie werden diesem neuen Herrscher Steuern zahlen, Abgaben zahlen müssen. Er wird die besten Äcker nehmen, die besten Knechte, ihre Esel, ihre Arbeitsgeräte. Sie werden unter den Herrscher quasi versklavt werden. Der König wird eine Herrschaft über sie ausüben. Ja, und sie werden massiv darunter zu leiden haben. Gott warnt sie und spricht verschiedene Bereiche des Lebens an. Er spricht ihre Familien an. Wenn ihr das so machen wollt, dann werden eure Familien zerrissen werden. Er spricht ihre finanzielle Situation an. Wenn ihr das so machen werdet, dann wird es euch finanziell schlechter gehen. Er spricht ihr Vermögen an. Er wird eure Äcker nehmen. Er wird eure Arbeitsgeräte nehmen. Er wird euch selbst nehmen. Und wisst ihr, es wird euch schlecht gehen. Was ist die Antwort des Volkes? In Vers 19. Ich finde das so hämisch. Das macht nichts. Na und? Ist halt so. Aber ich will jetzt einen König haben. Was nachher passiert, interessiert mich jetzt nicht. So kurzfristig gedacht. So uneinsichtig. So unbelehrbar. So wie es auch dem Volk Israel ging, als sie Jesus vor Pilatus stehen hatten. Und Pilatus ihnen sagte, wollt ihr diesen Mörder freigeben oder doch Jesus? Sie antworten, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wie kurzsichtig kann man sein, um so seine ganze Zukunft aufs Spiel zu setzen, nur um diesen einen Willen zu kriegen? Und das zeigt aber, dass das eigentliche Problem bei ihnen nicht die ungehorsamen und Bestechung annehmenden Söhne von Samuel waren. Das Problem war in ihrem Herzen. Es war ihre Gesinnung gegenüber Gott. Sie wollten seine Hilfe nicht mehr. Sie wollten unabhängig sein von einem Gott. Sie wollten sich selbst regulieren, sich selbst führen. Sie wollten auch so sein wie die anderen Völker. Sie wollten auch so dastehen wie die anderen Völker. Wir sehen, sie lehnen Gottes Herrschaft ab. Sie wünschen sich einen menschlichen König. Als ob Gottes Herrschaft für sie unzureichend ist. Sie fokussieren sich auf einen sichtbaren König, auf eine greifbare Führung, auf etwas, das ihnen scheinbar mehr Sicherheit und Stärke verspricht. Anstatt im Glauben auf Gottes Schutz und Gottes Bewahrung und Gottes Versorgung zu vertrauen. Die Ungeduld, abhängig zu sein, zu warten, nicht immer zu wissen, was passieren wird. hat sie dahin geführt, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen. Selbst das Regierungszepter einem anderen Menschen zu geben. Und sie haben sich an den heidnischen Völkern orientiert. Sie sagen, wir wollen so sein wie alle Völker. Hier in Vers 20. So wie alle anderen Heidenvölker wollen wir auch sein. Und das steht ganz konkret im Widerspruch zu Israels Berufung, ein heiliges Volk zu sein. Ein Volk, das von den Heiden getrennt ist, das ausschließlich Gott geweiht ist. Und Gott sagt das ausdrücklich nochmal zu dem Volk in 2. Mose 19, Vers 6. Und statt dass sie diesen Auftrag, ein heiliges Volk vor Gott zu sein, sein besonderes Eigentum und ein Licht in dieser dunklen Welt um sie herum zu sein, anstatt dass sie diesen Auftrag annehmen, suchen sie Übereinstimmung und Anpassung an die politischen Systeme ihrer Umgebung. Sie sehen einfach nicht, was das wirkliche Unterscheidungsmerkmal ist, nämlich die Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes, womit Gott sich an diesem Volk herrlich erzeigen oder herrlich erweisen möchte vor allen anderen Völkern. Das, was sie hervorheben sollte, das, was sie leuchten lassen sollte, das wollen sie nicht. Das reicht nicht mehr. Sie vertrauen lieber auf menschliche Machtstrukturen. Ein heidnischer König, ein menschlicher König könnte ihnen scheinbar mehr militärische Macht und Sicherheit geben und sie vor den Feinden schützen. Sie sagen, das, was du, Samuel, uns hier alles vorhältst, das macht nichts. Er soll dennoch König über uns sein. Wir wollen auch so sein wie die anderen Heidenvölker. Unser König soll uns richten und uns vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Wir wollen auch so jemanden an der Spitze haben, den wir anbeten können, dem wir folgen können und wo alle Völker sehen, das ist unser Mann. Es scheint, dass sie einen Mangel an Glauben, an Gottes Fähigkeit haben, sie zu verteidigen. Und dabei haben sie so viel erlebt mit ihrem Gott. Wie oft hat Gott sie geschützt oder im Kampf siegen lassen und sie von Feinden befreit, auf übernatürliche Weise? Unglaublich. Das zählt alles nicht mehr. Der eigene Wunsch ist so stark. Sie wollen das jetzt unbedingt haben. Und sie ignorieren Gottes Maßstäbe für einen König. Sie lassen Gottes Vorstellung einfach links liegen. Komplett. Und dieser Wunsch des Volkes Israel, einen König wie die anderen Völker zu haben, das bedeutet für Israel, dass sie die einzigartige Beziehung zu ihrem Gott zugunsten eines weltlichen Systems aufgeben. Es ist viel mehr als nur eine politische Entscheidung. Diese Forderung, sie ist ein Bruch mit ihrem Gott. Das kommt schon einem Bundesbruch gleich. Sie möchten sich aus der Führung ihres Bundesgottes hinausbegeben. Sie möchten von einem Menschen geführt werden. Und damit öffnen sie Tür und Tor für Ausbeutung und für Ungerechtigkeit. Sie rennen mit offenen Augen in ihr Unglück. Lasst uns mal in die heutige Zeit hineinreflektieren. Wie ist das bei dir? Viele Menschen, sie wählen ihren Beruf hauptsächlich wegen des gesellschaftlichen Status oder wegen der finanziellen Vorteile, anstatt Gottes Führung zu suchen. Wie geht es dir damit? Wäre es bei dir denkbar, einen Job mit einem höheren Gehalt zu akzeptieren und dabei Gottes Werte über Bord zu werfen? Oder nehmen wir unser Gemeindeleben. Möchtest du, dass unsere Gemeinde dem Fortschritt, dem gesellschaftlichen Fortschritt anderer Gemeinden in nichts nachsteht, dass wir vielleicht populäre oder unbiblische Werte übernehmen, weil der gesellschaftliche Druck so hoch ist von außen und wir nicht mehr wie so ein Ausbund dastehen wollen. Oder nimm deine Einstellung zu dem ganzen politischen Geschehnissen. Vertraust du lieber blind darauf, was mächtige Menschen tun, was Regierungen tun, was Politiker denken, wenn sie umfassende Lösungen aller Probleme versprechen, wenn Systeme, die aufgebaut werden, Sicherheit und Durchkommen versprechen, ohne Gottes Souveränität anzuerkennen? Oder erkennst du lieber Gottes Führung an und betest um seine Wegweisung? Das ist nicht immer ganz einfach, wenn man Dinge für sich allein bedenkt oder wenn man in ein Gespräch verwickelt wird und man sich bekennen muss, wem man vertraut. Wenn man sich outen muss, dass man nicht menschlichen Regierungen vertraut, sondern einem himmlischen Herrscher vertraut, dann ist das sehr unpopulär. Dann ist das sehr unwissenschaftlich. Dann kann das schon mal einen gewissen Druck auslösen. Oder kann es sein, dass du moderne Technologien für dich als deine Problemlöser siehst? Technologien in der Medizin, Technologien in der Informatik, Technologien im ganzen gesellschaftlichen Miteinander oder Selbsthilfemethoden, siehst du die als deine ultimative Hilfe? Dann wird alles gut werden, dann wird alles funktionieren, anstatt auf Gott zu vertrauen. Wir sehen hier an dieser Geschichte, dass kurzfristige menschliche Lösungen langfristige Probleme mit sich bringen, wenn sie Gottes Führung ignorieren. Und du solltest wirklich aktiv danach streben, Gott an die erste Stelle zu setzen in deinen Entscheidungen, in deinen Abhängigkeiten, aber auch in deinen Prioritäten. Das Volk tat es leider nicht in dieser Geschichte. Sie weigern sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Das macht nichts. Wir wollen das trotzdem so haben, wie wir es wollen. Wir wollen so sein wie die Heidenvölker. Und ich komme zum Schluss mit der Fragestellung des Predigttitels. Warum bist du gegen Gottes Hilfe? Was ist es bei dir, warum du dir manchmal schwer tust, Gottes Hilfe anzunehmen, Gottes Führung anzunehmen? Möchtest du vielleicht lieber sehen als glauben? Dinge beobachten und dann dich darauf verlassen, anstatt zu warten, zu hoffen und ohne zu sehen festzuhalten? Ist dir Gottes unsichtbare Führung manchmal zu vage, sodass du sagst, nee, das reicht mir nicht. Ich muss jetzt Fakten schaffen. Ich muss jetzt was machen. Da passiert nichts. In welcher entscheidenden Frage du dich auch gerade befindest. Oder bist du vielleicht versucht, Gottes unsichtbare Führung durch menschliche, sichtbare Strukturen zu ersetzen? Lieber solchen Menschen zu folgen, die eine Aura haben, die ein Gefühl vermitteln, dass das gut funktioniert. Suchst du vielleicht Influencer für deine Andacht? Für deine tägliche Inspiration? Oder Technologien, die dir deine Pläne absichern oder vielleicht sogar deine Pläne managen. Das könnte eine mögliche Ursache dafür sein, warum es dir immer wieder schwerfällt, Gottes Hilfe anzunehmen oder auf Gottes Hilfe zu warten. Nur von Gottes Hilfe abhängig zu sein. Oder könnte es sein, dass du auch so sein möchtest wie deine Umgebung, dass du nicht auffallen möchtest in deiner Umgebung, dass es dir zu anstrengend geworden ist oder zu anstrengend ist, ein für Gott reserviertes Leben zu führen, ein gottgeheiligtes Leben zu führen, nur speziell für seine Ehre zu leben. Vielleicht möchtest du auch den Erfolg und den Status und das Vermögen haben wie andere oder einen Lebensstil wie sie. Einfach leben, wie man möchte, ohne ständig an Gott denken zu müssen. Diese Gedanken sind gar nicht so weit hergeholt. Der Asaf, Sänger, ein begnadeter Sänger vor dem Herrn, der den Herrn sehr geliebt hat, er kam in diese Versuchung, seine Mitmenschen anzuschauen und zu sagen, oh, es geht ihnen so gut. Wie kann es sein, ich vertraue auf den Herrn und es geht mir gar nicht so gut wie den Menschen um mich herum. Vielleicht bilde ich mir nur etwas ein. Vielleicht ist das alles gar nicht so. Vielleicht mache ich mir das alles viel zu schwer mit der Idee mit Gott. Er sagt, fast wäre ich gestrauchelt bei diesem Gedanken. Aber dann habe ich gesehen, was am Ende rauskommt bei diesen Menschen, die ohne Gott leben. Dann habe ich gesehen, was am Ende passiert, wenn ein Mensch jetzt Glück hat ohne Gott, aber nachher, wie steht er dann vor Gott da? Und als ich ihr Ende sah, dann hat er es verstanden. Dann hat er verstanden, dass es sich lohnt, auf Gott zu warten, auf Gott zu hoffen, sich ganz Gott anzuvertrauen. Wie geht es dir damit? Angesichts 1. Samuel 8 kannst du sehen, wie schnell wir Menschen Gottes Treue vergessen können. Wie schnell wir Dinge einfach als gegeben ansehen. Geschenke von Gott einfach als selbstverständlich annehmen. Und dann mehr und mehr und mehr wollen, anstatt auf unseren Schöpfer zu fokussieren. Und ich möchte dich aufrufen, ich möchte uns alle aufrufen, mich eingeschlossen. Lasst uns viel mehr über Gottes Gnadenerweise nachdenken. Lasst sie uns in Erinnerung rufen, darüber nachdenken, was Gott uns alles gegeben hat, damit wir noch viel mehr in der Hingabe ihm gegenüber bestärkt werden, damit wir aufs Neue uns dem Herrn ausliefern, dass wir uns aufs Neue bewusst in die Gefolgschaft unseres himmlischen Königs begeben, dass wir nicht eine eigene Königsherrschaft versuchen, in unserem Leben aufzurichten. Dazu möchte ich uns alle aufrufen. Und schließen möchte ich die Predigt mit Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch bei Nacht, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.